Vielleicht haben wir alle schon ein bisschen Lateinisch gelernt heute Morgen. Ich finde es irgendwie einen wunderschönen Begriff, ein langes Wort, Quasimodo Geniti. Kann man sich, wir können es eigentlich mal miteinander sagen. Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kinder. Das ist das Thema heute. Wir haben es gehört von Kolosser 2 her. Und wir fragen zunächst einmal, liebe Schwestern, liebe Brüder, was tut ein neugeborenes Kind? Es wächst. Oder, was manche Eltern schon schmerzlich erleben mussten, es stirbt. Die beiden Möglichkeiten. Auf keinen Fall bleibt ein neugeborenes Kind, wie es ist. Es kann sich auch nicht positiv rückwärts entwickeln. Was im natürlichen Lebensbereich offensichtlich einleuchtend und leicht verständlich ist, das scheint manchmal im Geistlichen nicht so ohne weiteres klar zu sein. Doch im Geistlichen gelten in vielen Dingen grundsätzlich die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie im Natürlichen. Das heißt, Christ werden und nicht wachsen bedeutet wieder den geistlichen Tod finden, in dem man zuvor war. Sehr schnell oder ganz langsam, es kann auch lange dauern, wieder sterben. Nach der Luther-Übersetzung beginnt unser Text in Kolosser 2 mit den beiden Worten und mit deutlichem Ausrufezeichen versehen, sät zu, sät zu. Und immer, und das geschieht sehr oft in der Bibel, wenn dieses sät oder siehe dasteht, dann geht es um besondere Bedeutung. Sät zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Seht zu, das ist ein Ruf zur Wachsamkeit, der nicht nur unsere halbe, sondern die ganze Aufmerksamkeit braucht. Lasst euch nicht wieder von Jesus weglocken, der für euch in den Tod gegangen ist, den ihr kennenlerntet als den Auferstandenen. Fallt nicht wieder in den alten, gottlosen Lebensstil zurück, den ihr praktiziert habt, ehe ihr zum Glauben gekommen seid. So schreibt Paulus den Kolossern. Und er erwähnt dann die Philosophie, leeren Trug oder einfach menschliche Lehren, die in die Irre führen. Und es geht, liebe Geschwister, bei diesen Aufrufen und Mahnungen nicht um Angstmacherei, sondern es geht um Warnung, weil das Leben und Tod zur Debatte stehen. Paulus warnt hier vor Irrlehren. Er warnt vor den Mächten oder von den Elementen der Welt und er verwendet dabei einen interessanten Begriff, der damals zu seiner Zeit im militärischen Bereich gebräuchlich war. Man meinte mit diesem Mächten und Elementen die Marschkolonnen der römischen Legionen, die im Gleichschritt daherkamen und hinter denen ja immer, wie es beim Militär ist, ein ganz bestimmtes Kommando, ein Marschbefehl stand und steht. Paulus sagt, diesem gottfeindlichen Herrschaftsbereich seid ihr, die ihr an Jesus Christus zum Glauben gekommen seid, also dieser Personenkreis, die Gemeinde Jesu, Menschen, die an Jesus glauben, ist hier und sind hier im Blickfeld, sind hier gemeint. Ihr, die ihr dem entronnen seid, begebt euch ja nie mehr dorthin wieder zurück. Die vielerlei Weltanschauungen, Lebensauffassungen, Lebensstile, die Ideologien und Sektierereien der buntesten Schattierungen dürfen keine Verfügungsmacht mehr über euch haben. Ihr befindet euch unter einer neuen Leitung. Jesus, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist, er hat euch aus diesen Krallen befreit und er will nun euer Herr sein und das nicht halb, sondern ganz und gar. Es geht hier um Menschen, in deren Leben etwas stattgefunden hat. Früher wart ihr tot in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, nun aber seid ihr mit ihm lebendig gemacht, weil er den Schuldbrief, der uns verurteilte, weggetan und ans Kreuz geheftet hat. Das Alte ist mit Christus begraben und mit ihm, so Vers 13, seid ihr lebendig gemacht. Das heißt, liebe Gemeinde, wer zum Glauben an Jesus kam, steht in dieser neuen Wirklichkeit. Und diese neue Wirklichkeit, die heißt, ihr seid befreit. Du bist befreit. Du bist durch ihn und seinen Geist von Neuem geboren. Es geht also heute um nichts anderes als um das Evangelium, um die gute Nachricht, um die frohe Botschaft. Und das heißt im Rahmen des Kirchenjahres Lukas 1, Gott hat sein Volk besucht und erlöst. Lukas 2, der Heiland, der Retter, der Befreier, der Erlöser ist geboren, Weihnachten. Karfreitag, Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit. Und dann Ostern, er lebt, er ist auferstanden. Das jetzt in Kurzfassung und so vieles andere heißt, ihr müsst euch nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Münchhausen scheint der Einzige zu sein, der es geschafft hat. Es geht nicht, und das ist wieder das ganz Ernste, nicht um Selbsterlösung. Es geht nicht um Ich-Lösung, sondern wie das Wort buchstäblich sagt, es geht um Er-Lösung. Das gilt es zu erkennen, zu erfassen, zu ergreifen und dann auch immer wieder jeden Tag eigentlich neu zu bejahen. Quasi modo geniti. Dieses buchstäblich einseitige Handeln Gottes, der Erlösung, das kommt in jedem Satz praktisch unseres heutigen Predigtabschnittes sehr ausdrucksstark zum Aufleuchten. Und ich versuche es jetzt in Kurzfassung unter besonderer, bewusster Betonung zu lesen, was Paulus da geschrieben hat. Und das ist alles das Tun, das Handeln Gottes, zu dem wir gar nichts tun konnten und können. Da schreibt er, ihr habt Teil an dieser Fülle. Ihr seid in ihm beschnitten. Ihr seid mit ihm begraben. Ihr seid mit ihm auferstanden. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Er hat den Schuldbrief getilgt, der gegen uns war. Er hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte ihrer Macht entkleidet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in der unsichtbaren Welt. Was in unserer sichtbaren Welt noch sehr verborgen ist, was bis jetzt nur dem wirklich Glaubenden Gewissheit ist und wofür der wirklich Glaubende offene Augen haben kann, nämlich dass Jesus Christus der Sieger, der Herr aller Herren und der König aller Könige ist, dass nicht ein Trump oder ein Putin oder weiß wer das letzte entscheidende Wort hat, sondern Jesus Christus. Diese Tatsache, die ist in der unsichtbaren Welt längst offenbar. Das meint Paulus hier. Seit Jesus siegreich die Pforten des Todes und der Hölle durchbrochen hat, seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt, besteht darüber nicht mehr der geringste Zweifel. Und genau das bezeugt der soeben zitierte 15. Vers in Kolosser 2. Er hat die Mächte der Finsternis in ihrer Macht entkleidet. Er hat sie ausgezogen. Vor ihm stehen sie, darf man ruhig sagen, splitternackt da, bloßgestellt. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Das ist in der unsichtbaren Welt bereits unbestritten geschehen. Und weil das so ist und weil es um Leben oder Tod geht, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Paulus steht hier übrigens mit diesem Warnruf im vollen Einklang zum Beispiel mit den Endzeitreden Jesu in Matthäus 24 und Parallelstellen. Als dort die Jünger Jesus nach Zeichen fragten, gab ihnen Jesus keine Abfuhr, sondern er nannte einige. Und interessanterweise nannte Jesus nach allen Stellen dort als erstes und auch mehrfach die Gefahr der Verführung. Das nennt er als erstes und mehrfach. Das hat Gewicht, das hat Bedeutung, darauf liegt ein besonderer Nachdruck. Und bei diesem Thema Verführung, liebe Geschwister, geht es jetzt nicht darum, dass wir heute ja mehr denn je von der modernen Werbepsychologie dazu verführt werden, Dinge zu kaufen, die wir überhaupt nicht brauchen oder die gar schädlich für uns sind in mehrfacher Hinsicht. Nein, darum geht's nicht jetzt. Wir haben jetzt geistliche Gefährdungen und Verführungen im Blick. Es geht jetzt nicht um unseren Geldbeutel, sondern um nicht mehr und nicht weniger als das ewige Leben, das auf dem Spiel steht. Eine, ich kann nur andeuten, der ganz großen Gefahren, der schon viele erlegen sind in unserer Zeit, besteht und noch erst recht in der Zukunft in der Gleichmacherei mit dem Islam. Ich rede jetzt nicht über das Problem Flüchtlinge, Gäste und Muslime, die bei uns leben. Die sollten alle unsere Liebe erfahren. An denen haben wir von der Bibel her einen christlichen Auftrag der Liebe. Das sei hier zur Klarstellung gesagt. Aber wenn eine christliche Kapelle, weil sie nicht mehr gebraucht wird, an Moslems verkauft wird und der Pastor sagt, mach gar nichts, da geht's ja weiter wie bisher, die glauben an den gleichen Gott wie wir, dann ist das nach meiner Überzeugung ein alarmierendes, verheerendes Signal. Und da sage ich ganz offen, da halte ich's zum Beispiel mit einem Mann, der da sehr Klartext spricht, Pfarrer Theo Lehmann, auf die Frage, glauben Moslems an den gleichen Gott wie wir, gibt er die unmissverständliche Antwort, Zitat, das behaupten nur Leute, die weder die Bibel noch den Koran kennen. Ich muss ganz klar sagen, nein. Und ich begründe es aus meiner Sicht noch damit, bedenkt man nur einmal die Frage der Gottessohnschaft Jesu, die im Islam radikal verneint wird, dann ist da schon ganz Entscheidendes, absolut Trennendes offenbar. Wenn es da einen Gott gibt, der keinen Sohn hat, und wir an einen Gott glauben, der einen Sohn hat, dann können diese beiden nicht miteinander identisch sein. Zur großen Gefahr der Verführung gehört eine Friedenssehnsucht, die durch menschliches Mühen und Machen und Strebung Erfüllung finden soll. Friede der ganzen Welt. Frieden schaffen ohne oder mit weniger Waffen, das sind lobenswerte Absichten. Und wir sollten alles dafür tun, was wir können. Und ich habe vor über 50 Jahren einen sehr harten Kampf geführt, um anerkannt zu werden als Kriegsdienstverweigerer, wie es damals noch hieß. Ich stehe hier auf einer gewissen Seite mit Friedensabsichten. Aber dass wir den Frieden schaffen, das hat von der Bibel her keine Verheißung. Alles ist zu unterstützen. Und Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu sicheln sollen umgeschmiedet werden. Aber es wird nicht durch uns geschehen, sondern nach biblischer Verheißung, Jesaja 2, Micha 4, durch den Messias, der dann von Jerusalem Weisung geben wird. Und da wird es dann kein Veto von einer der Großmächte mehr dagegen geben. Er wird Weisung geben und dann wird es dahin kommen. Und das wird dann der Friede sein. Wie wir Tag um Tag und Nacht um Nacht vom Frieden zur Zeit sowieso immer weiter wegkommen, das brauche ich nicht begründen. Eine, und das hat zentral mit unserem Thema zu tun, Gefahr der Verführung, eine der dringendst notwendigen Gnadengaben, die Christen heute brauchen, ist nach 1. Johannes 4, 1 folgende, die Gabe, Geister unterscheiden zu können. Da sind wir wieder bei den römischen Marschkolonnen und so weiter. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Das heißt, wir sollten quasi Modogeniti als die neugeborenen Kinder geistlich wachsen, reifen und wir sollten Entwicklungen geistlich beurteilen können und das nicht erst, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern vor der Schadensentstehung. Worum es hier auch geht, befasse mich gerade auch wieder mal speziell mit etwas methodistischer Geschichte. Da hat vor circa 170 Jahren ein Ludwig Sigismund Jacobi in Bremen die erste methodistische Gemeinde in Deutschland gegründet. Und er schrieb dann später als Superintendent an die Prediger: Mit Freuden höre ich, wie ihr euch bemüht, den Methodismus aufrecht zu erhalten und nicht auf äußeres Wachstum sät, wenn das Innere dadurch leiden sollte. Darum geht's. Äußeres Wachstum ist schön, aber das Innere darf dadurch nicht leiden. Warnung vor Verführung. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, so warnt Paulus. Das heißt, er stellt damit ein Warnschild auf, das bei Missachtung zu schwerwiegenden Folgen führt. Zu viel mehr an Folgen, als wenn wir einem kleinen Kind sagen, pass auf, da ist heiß und so weiter. Gott will uns durch die Worte des Kolosserbriefes an die Hand nehmen. Er will uns vor Schaden bewahren, er will uns geistlich wachsen und reifen lassen, um uns auf diesem Weg ans Ziel zu bringen. Das Leben ist nun einmal so, im Natürlichen und Geistlichen, dass Warnschilder unverzichtbar sind. Ohne sie geht es nicht, heute nicht und in Zukunft nicht, mehr denn je. Viele wissen, wenn man einen Frosch in heißes Wasser reinwirft, springt er blitzschnell wieder heraus. Wenn man ihn in kaltes Wasser setzt und das langsam erwärmt und erhitzt, dann bleibt er drin und kommt um. Der Zeitgeist, der heute weithin herrscht, der wirft uns nicht plötzlich ins heiße Wasser. Er bringt das Kalte zum langsam Lauwerden und so weiter. Und hat am Ende tragischen Erfolg. Wir müssten jetzt, liebe Geschwister, das sei zum Schluss noch gesagt, auch noch über 1. Korinther 3, Vers 2 oder Hebräer 5, Vers 12 nachdenken. Es war ja bisher von der Milch die Rede, die der Säugling, das Kleinkind zum Wachstum braucht. In den beiden genannten Bibelstellen wird gesagt, dass wir nicht bei der Milch stehen bleiben dürfen. Wir müssen aus dem Baby- oder Kleinkindstadium herauswachsen und feste Speise zu uns nehmen, so heißt dort. Die feste Speise brauchen wir, damit wir nicht mehr bei der falschen Marschkolonne unter dem verführerischen Kommando mitmarschieren. Durch das Bewahren des Wortes Gottes bleiben wir auf der richtigen Spur, auf der Seite Jesu, und wir machen, wie wir dann nachher im letzten Vers noch singen werden, wir machen, wenn wir auf dieser Spur sind und bleiben, aller Welt mit frohem Mund seinen Retternamen kund. Amen. Wer möchte, kann jetzt auch gerne aufstehen, zuerst zum stillen Gebet. Dürft aber auch sitzen bleiben, wie ihr gerade wollt. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt vor allem dafür danken, dass du uns heute und sicher schon oft in unserem Leben diesen Retternamen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, kundgetan hast. Dass wir zum Glauben an dich, Herr Jesus Christus, eingeladen sind, zum Aufnehmen der Speise, die du schenkst, ja, die du selber bist, als das Brot und das Wasser des Lebens. Diese Speise, die wir brauchen, um nicht zurückzufallen, um nicht stehen und stecken zu bleiben, sondern zu wachsen und zu reifen für die Ewigkeit, was dein Wille für unser Leben ist. Schenke, dass wir uns mit dieser Speise mehr und mehr ernähren und dass wir auch deinen Retternamen nicht verschweigen, sondern kundtun in eine Umwelt hinein, die nichts nötiger hat als deine Barmherzigkeit, als dich, als das Licht des Lebens und als das Licht auf dem Weg. Dich als den, der bewahrt vor Verführung, vor Abwägen und Irrwägen, weil du selber der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Dich loben wir und dich bitten wir weiter um deinen Segen und danken, dass wir in deinem Namen, Herr Jesus Christus, gemeinsam beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt wieder die Plätze ein und wir haben von Lied 238 noch die Strophen 4 und 5 offen.